Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Wir sind nach einer kleinen Auszeit zurück. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und in Rosenheim sitzt der Tobias Ruf von Chiemgau 24. Ich grüße dich, Tobias.
Hallo Lukas, hallo an alle da draußen. Ich fange gleich mal an. Du willst ja natürlich über das zurückliegende Wochenende sprechen. Tut uns leid, dass wir uns letzte Woche nicht gemeldet haben. Lukas hat eine Auszeit genossen, hat einige schöne Tage in Hamburg gebracht. Ja, und Leute, die Christoffersen Army, die ganz Rosenheim stand Kopf. Ja, erster Doppelerfolg, Riesenslalom, Slalom von Henrik Christoffersen an einem Wochenende. Und wir denken zurück an den Dezember letzten Jahres. Lukas, jetzt habe ich Sieg in jedes Kalenderjahr, hat er damals gesagt.
Ja.
Und was ist passiert? Neues Kalenderjahr, nächster Sieg Henrik Christoffersen seit 2014. Also diese Konstanz, jetzt Christoffersen Army und das Gehype, das ich hier natürlich unters Volk bringen muss, hin oder her. Aber jetzt geht jeder mal persönlich seine Kalenderjahre durch und überlegt für sich selber, was er seit 2014 gemacht hat. Und ich bin mir sicher, weil es mir natürlich so geht, ich war ins Kalenderjahr, wie Hendrik immer sagt, 2014, ein anderer, als ich es jetzt im Kalenderjahr 2025 bin. Und deswegen Sieg in jedes Kalenderjahr, auch ins Kalenderjahr 2025. Und damit hallo und schöne Grüße.
Das heißt, du hast, was hast du gemacht seit 2014 jedes Kalenderjahr? Wahrscheinlich auch Bier dir aufgemacht, oder?
Das okay, ja.
Das zum Beispiel,
Da, die Konstante ist dabei, ja. Und auch unvernünftige Dinge gemacht,
okay,
die natürlich mit Zeit der Kalenderjahre abnehmen. Aber da ist, glaube ich, eine Brücke auch zu Henrik Christoffers zu schlagen. Auch da ist seit in jedes Kalenderjahr mal einer rausgerutscht, aber ja, ansonsten habe ich mich doch verändert und entwickelt und auch unser Henrik Christoffersen, ja, hat hier nochmal einen draufgepackt und für Van Dier auch den ersten Doppelsieg geholt, auch das ein Novum und du siehst, er wird nicht müde, der gute Mann.
Genauso wie du nicht müde wirst, den Henrik Christoffersen zu hypen. Sehr gut, ich werde das weiterhin ertragen müssen für dich.
Bitte.
Aber
bitte.
So ist es. Ich möchte noch ganz kurz sagen, Hamburg, ich liebe diese Stadt. Es ist einfach herrlich. Einziger Nachteil, einziger Schwachpunkt. Warum wird da nicht in jedem Pub der Skiweltcup live übertragen? Das wird sich wahrscheinlich nicht mehr so schnell ändern. Die Emma Eicher ist, glaube ich, auch keine Erz-Hamburgerin, auch das wird nichts ändern. Vielleicht
zu ihr später. Ich meine, geografisch, Henrik Christoffersen und Emma Eicher mit ihrem sehr stark geprägten schwedischen Aufwachsen sind sie natürlich an Hamburg deutlich näher dran als an Wien oder Rosenheim.
Ja, genau.
Zum Beispiel.
Hamburg sehr schön. Und du warst verkleidet. Am Montag haben es nämlich alle auch irgendwie übertragen, dann irgendwelche Umzüge,
Karnevalsumzüge. Ja, aber ich war beim, wir feiern traditionell den Faschingsdienstag.
Ah ja.
Da gehe ich als Elefant verkleidet, ziehe ich da um die Häuser und ich habe sogar ein kurzes Video eingespielt, das wir für Instagram posten wollten, wo wir die Absage der Folge erklären. Ich habe es mir dann, bevor ich es dir schicken wollte, nochmal angeschaut und gesagt, wenn das Kalenderjahr 2025 nicht dein letztes im Sportjournalismus sein soll, dann schickst du dieses Video bitte nicht weiter. Es ist gelöscht, alle Beweise sind vernichtet. Es wäre nicht für die Öffentlichkeit. Es hätte mir dem Ruf im wahrsten Sinne nicht gut getan.
Nicht einmal mir hast du das schicken wollen. Ne? Das muss schon was bedeuten.
Ja, ja.
Lala. Na gut, aber wir sind wieder nüchtern und wir sind wieder topfit und reden über das vergangene Wochenende. Wir müssen ein bisschen über Skianzüge reden. Ja, es kommt eher von einer anderen Sportart, aber pass auf, ich habe da jetzt was gelesen, ja. Also, ich glaube, im Blick habe ich es gelesen, ja. Da geht es darum, dass der ÖSV setzt sich ja ein für Einheitsanzüge, also die den Sport langsamer machen sollen. Wir haben es zum Beispiel mit Daniel Dankelmeier hier auch besprochen, Sicherheit im Skisport, ja. Es wird durchaus Sinn machen. Kannst da ein paar kmh quasi einsparen, wenn es die Anzüge so gestaltest, ja, dass die Läuferinnen und Läufer ein bisschen eingebremst werden. Jetzt sagt der CEO von Swiss Ski, Walter Reusser, der sagt, das ist Blödsinn, weil wenn du langsamer in eine Kurve reinkommst, kommst du schneller wieder raus. So irgendwie, also man kann in der Kurve mehr Tempo aufbauen, sagt er. Und das ist, ja, okay. Na, wird schon so sein. Wer bin ich, dass ich das besser weiß? Das wird schon so sein. Und ja, irgendwie sind da die Schweizer jetzt doch dagegen. Und dann hat der Hans Knaus auch noch gesagt, dass er das gut verstehen kann, weil er quasi, ja, wenn ich Erster bin, dann will ich, dass sich das Reglement auch überhaupt nicht ändert. Und Hans Knaus meint, dass auch vor allem die Anzüge der Schweizer und Schweizerinnen schneller sind als die der Konkurrenz. Und das begründet er damit, dass die Schweiz eben auf so High-Speed-Strecken noch viel dominanter sind als zum Beispiel in Kitzbühel, wo die Fahrer durch die Kurssetzung und durch den Streckenverlauf mehr eingebremst werden. Aber das finde ich auch sehr spannend, dass die Anzüge der Schweizer schneller sind. Ich habe nämlich immer geglaubt, also ja, aber natürlich fragt man sich dann, den ganzen Winter fragen wir uns ja jetzt auch schon, warum sind die so gut, warum sind die so dominant? Jetzt wird da vielleicht auch der Anzug ins Spiel gebracht. Ja, es wird schon einen Grund haben, wenn die Schweizer irgendwie dagegen sind, dass man den Anzug doch nicht angreifen soll und dass man das Reglement eben genauso belassen soll. Ich habe immer geglaubt, das liegt auch mehr an den Wachs, weil da gibt es auch eine Dokumentation vom SRF, ja, wenn ihr das googelt oder auf YouTube, SRF Wissen und dann Swiss Ski, die waren ja da beim Lauberhornrennen mit Swiss Ski, mit wirklich der Technikabteilung von den Schweizern mit und da haben sie auch über das Wachs gesprochen, das sie selber quasi auch erzeugen und das könnte ich mir schon vorstellen, dass das vor allem auch das ja, einen großen Anteil hat an den Erfolgen der Schweizer. Ja. Aber finde ich ganz interessant, dass es hier auch irgendwie eine Gegenstimme gibt bei den Anzügen. Ich glaube, darauf haben wir uns eigentlich schon geeinigt, dass man bei den Anzügen was machen könnte. Aber jetzt gibt es schon wieder andere Stimme, dass das ja doch nicht so ist. Hast du irgendwelche Gedanken dazu?
Du hattest gerade gesagt, einen großen Anteil. Das weiß ich nicht, ob der wirklich so groß ist. Ich glaube, sonst hätten wir die Thematik schon öfter gehabt. Weil es ploppt ja jetzt im Endeffekt. Ich nehme es zumindest wirklich gezielter wahr, seit diese Einheitsanzugsthematik ins Spiel gebracht wird. Deswegen weiß ich nicht, ob der Einfluss so groß ist. Glaube, dass da andere Komponenten
Ich
schon
denke
mehr
auch,
eine
ja.
Rolle spielen, wie du es jetzt natürlich auch gesagt hast. Und wir de facto einfach auch schauen müssen, wer da fährt. Also, dass die einfach verdammt gut sind und da die Limits natürlich immer weiter nach oben pushen, ist, glaube ich, der größere Faktor. Ansonsten bitte vorsichtig sein und dieses Thema erst dann wirklich auch umsetzen, wenn man das Gefühl hat, dass das Ding sattelfest ist. Weil du weißt es, ihr da draußen, einige sicher auch, ich beschäftige mich auch sehr viel mit dem Thema Skispringen. Und was hier passiert ist am Wochenende, ist ein Skandal, ein Betrug, ein Erdbeben für diese Sportart, die, ich hoffe es nicht, aber es ist möglich, die diesen Sport nachhaltig verändern wird. Wenn sie es in den Griff bekommen, wird es den Sport positiv verändern. Und dann war es die gesunde Watschen, wie wir hier in Bayern gerne sagen. Und wenn sie es nicht in den Griff bekommen, kann das den Sport, wie wir ihn kennen, so beschädigen, dass er diese Position und Stellung, die er im internationalen Wintersport hat, vernichten wird, zerstören wird. Und da sprechen wir sogar im schlimmsten Falle von einem Ausschluss von Olympischen Spielen, wenn wir Worst-Case-Szenarien im Endeffekt jetzt aufbauen. Will nicht zu viel drüber sprechen, aber das sind Dimensionen, die wir aus dem Radsport kennen, die wir 2019 Seefeld, Österreich, die Langläufer, die wir aus diesem Bereich kennen. Also das ist quasi wie so ein richtiger krasser Doping-Vorfall. Und dass wir, wenn wir das Thema Anzüge im alpinen Skisport angehen, erst dann rangehen, wenn es wirklich sattelfest ist. Weil das, was hier ja gemacht wird, ist systematischer Betrug. Und da ist keine Sportart vorgefeilt. Und deswegen ist das Thema Anzüge im alpinen Skisport, spielt eine sehr untergeordnete Rolle. Und da eventuell Türen zu öffnen, hast du Bock, dass wir hier jede Woche über Anzüge sprechen? Ich
Ja,
nicht.
eben. Ich kriege es ja mit, da immer wieder so, ja, ach so, na, Startnummer 14 disqualifiziert, weil der Anzug nicht gepasst hat. Boah, das wäre, stellst du dir vor, ne? Aber ich denke schon, das ist ja alles doch irgendwie auch ein Dach, diese FIS, nicht? Also, dass man da schon daraus lernt und wenn man das angeht, so wie du gesagt hast, dass man das wirklich gescheit
Ja,
macht, ja.
genau. Und Anzüge im Skispringen haben natürlich einen viel größeren Einfluss auf
Sowieso.
die letztliche Leistungsfähigkeit, wie es im alpinen Skisport ist. Und dass man da in der FIS tatsächlich auch vorsichtig sein wird und die verschiedenen Disziplinen. Also auch da musst du ja, es geht hier ja um den Speed-Bereich. Es geht ja nicht um den Slalom zum Beispiel. Und deswegen da echt sattelfest sein, wenn man Dinge dann so umsetzen will. Ich glaube, dass man, wenn man das Risiko verringern will, wenn man mit den Anzügen sich nicht sicher ist, das Risiko trotzdem verringern will, soll es vielleicht andere Punkte geben, an denen man zuerst ansetzt, bevor man was Halbgares auf den Weg bringt. Weil, stell dir vor, und das sind ja genau diese Dinge, die im Skispringen passieren. Sport ist ja auch, lebt ja auch davon. Es kommt jemand ins Ziel, du siehst eine Zeit und dann weißt du, bah, das war's, das war gut, das war super heute. Ey, du warst bei der WM dabei. Jetzt stell dir vor, da unten kommt dieser Sensationssieg vom Raffi Haaser und die ganze Meute rastet aus oder Steffi Venier und ganz Saalbach Hinterklemm. Ist glückselig im rot-weiß-roten Fahnenmeer. Halbe Stunde später, na, wir haben jetzt mal die Anzüge geprüft. Da war was, hier hat was nicht gestimmt, an der Naht hat was nicht gepasst, hier und da Disqualifikation. Das ist für den Sport eine Katastrophe. Und die gesamte Kontrollprozedur wäre, glaube ich, im Skialpin sogar noch umständlicher, als es im Skispringen der Fall ist. Und deswegen da echt vorsichtig sein, weil was im Ziel kommt, da stehen dann Ergebnisse und dann wissen wir, wer hat gewonnen und wer hat nicht gewonnen. Und deswegen, auch aus persönlicher Warte, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Thema. Und dass die jetzt hier betrügen und bescheißen und die Leute dreist hinters Licht führen, nachts da eine Nähmaschine holen und da in irgendwelchen Hinterzimmern Anzüge aufmachen und verändern und am nächsten Tag den Leuten sagen, ah, das ist der Anzug fürs Springen in Oslo, was am 13. März ist und alles. Ja, klar, genau. Während einer WM, ja, setze ich mich nachts vor dem wichtigsten Springen hin und nähe da am Anzug rum, den ich in 6 Tagen brauche. Sag mal, geht's noch? Und im alpinen Skisport. So, also wir reden ja hier von wirklich kriminellster Energie im Skispringen. Und dass der alpine Skisport da vorgefeilt wäre, dass es da Leute gibt, die Grenzen austesten oder bewusst überschreiten und betrügen, da würde ich für den alpinen Skisport meine zarte Hand nicht ins Feuer legen.
Ja, sicher. Na klar, das ist Leistungssport, Spitzensport, klar, das wird
So
ausgereizt,
ist.
manchmal drüber hinaus. Bin froh, dass diese ganze Fluor-Geschichte dann nicht noch
Ja.
mehr explodiert ist, sage ich jetzt einmal. Wir haben eine Disqualifikation, kann ich mich erinnern, in Sölden mal gesehen, aber sonst eigentlich, das wäre mühsam gewesen, eben den Prozess, den du beschrieben hast. Man muss erst warten, bis das wirklich bestätigt wird, diese Ergebnisse, ja. Na, gut, dass das irgendwie dürfte hingehört haben, ja. Naja, wir bleiben in Norwegen und schauen nach Kvitfjell.
Ja.
Dort hat der Dominik Paris einen Doppelpack gefeiert, ja. Abfahrt gewonnen und dann aber auch zum ersten Mal seit 6 Jahren auch noch einen Super-G gewonnen. Wobei, Super-G würde ich in Anführungszeichen setzen, der war so gerade gesetzt, das war schon ein bisschen witzig, aber ja. Dominik Paris hat das am besten gemacht, hat am Freitag die Abfahrt gewonnen vor 4 Schweizern und dann hat er am Sonntag den Super-G gewonnen und da war gar kein Schweizer am Podest, oh je, schwarzer Tag, nein, nein, am Samstag der Dreifachsieg von der Schweiz, Franjo van Almen dort gewonnen vor Odermatt und Rogentin. Die Schweizer bleiben das Maß der Dinge, auch wenn es am Sonntag für einen Podestplatz um eine Hundertstel nicht gereicht hat, da ist der Marc Odermatt Vierter geworden. Was ist dir hängen geblieben von Kvitfjell? Magst du was zum Dominik Paris sagen oder etwas anderes? Ich finde es schon auch irgendwie ein Klassiker. Natürlich nicht so einen hohen Stellenwert, aber mir gefallen die Rennen eh. Also es ist, ja, mir taugt das irgendwie und cool, dass man da auch die Woche davor die Frauen irgendwie gesehen haben. Wahnsinn, jetzt eigentlich 6 Rennen in Kvitfjell gesehen, aber ja, was ist aus deiner Sicht hängen geblieben bei dir?
Ja, ich mag die Rennen auch gerne. Finde, dass sie vom Kalender her auch immer ganz gut reinpassen. Und ja, der Dominik Paris irgendwie, er ist nicht klein zu kriegen, gell? Also man hat immer so das Gefühl, ah, der schwimmt noch so ein bisschen mit. Und ja, die besten Tage sind irgendwie vorbei. Dann findet er ja aber doch immer. Irgendwas pickt das sich dann doch immer raus. Und mit dem Wind und das war alles schwierig und alles nicht so leicht. Und die WM ist noch nicht so lange her. Und der Schnee ist natürlich immer ein anderer. Aber wie gesagt, er findet und pickt sich dann immer die Punkte raus, wo er dann doch noch seine großen Erfolge reinholt. Weil insgesamt ist er ja eigentlich auch voll dabei. Also er fährt echt eine gute Saison. Und diese Karriere, wenn wir schon von Kalenderjahren mit Christoffersen sprechen, er ist halt auch einer echt, der uns über mehr als ein Jahrzehnt jetzt hier begleitet und bereichert und immer noch zu den Leuten gehört, die Rennen gewinnen. Und das ist, hatte ich so nicht auf der Liste, aber ja. Du musst ihm immer alles irgendwie zutrauen und coole Geschichte, wenn es für ihn dann nächstes Jahr zu den Olympischen Spielen geht. Ich hoffe, er bleibt gesund bis dahin, weil das wäre schon eine Geschichte. Also, ja, super gut. Und was bleibt mir sonst noch hängen? Wir hatten ja über erstmal Glückwunsch Marco Odermatt zum Gewinn der Super-G-Kugel. Stand leider schon vorher fest, weil sich Mattia Kasse die Hand gebrochen hat und nicht an den Start gegangen ist. Er war aber auch im Endeffekt nur noch auf dem Papier derjenige, der Odermatt hätte die Kugel streitig machen können. Ja, aber es zeigt auch dieses Wochenende wieder sehr eindrücklich, dass ich hab jetzt nicht nachgeschaut, sammeln. Ruhig. Es geht um Mathematik, da merkt er, ich komme ins
Ui.
Schlingern. Ja. Mit welchem Punktestand er zum selben Zeitpunkt im vergangenen Jahr dastand. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er damals schon deutlich weiter war, als es heute der Fall ist. Also muss ja allein durch diese Riesenslalom-Dominanz, die er letztes Jahr hatte, muss es ja so sein, dass er da im letzten Jahr deutlich, deutlich mehr Punkte hatte, als es in diesem Jahr der Fall ist. Worauf will ich hinaus? Dieses Jahr von Odermatt ist natürlich noch ein gutes Jahr, aber diese Rampe nach oben, wo es überhaupt keine Ausschläge nach unten gibt, die ist in diesem Jahr definitiv beendet. Und du siehst, dass das Feld einfach unheimlich eng zusammengerückt ist, er Konkurrenz aus dem eigenen Team gibt, dass es dann so Geschichten wie an einem sehr guten Wochenende Dominik Paris gibt und dass dann auch irgendwann mal ein Podest wieder ohne die Schweizer dasteht. Ihr werdet es mir nachsehen. Ich weiß, wir haben viele Hörer aus der Schweiz, aber auch das tut gut. Das ist für den Sport schon auch wichtig, weil diese Dreierpodien und diese unfassbare Dominanz, die ist für den Sport perspektivisch nicht gut. Und darüber steht im Großen natürlich der Name Marco Odermatt, weil er hat, ne, ich möchte nicht sagen, er hat das Siegen verlernt, aber diese Selbstverständlichkeit, ich gehe an den Start und gewinne die Dinger, die ist aber sowas von weg. Also da denke ich, wird er schon auch zu tun haben, perspektivisch, wenn es in Richtung Olympiasaison geht.
Es ist ja Wahnsinn. Ich meine, Odermatt Plätze 2, 2 und 4 an diesem Wochenende. Und eben er hat halt so hohe Maßstäbe gesetzt, dass du ihm jetzt diese Ausführungen gemacht hast. Ja, absolut. Was mir noch aufgefallen ist, Franjo van Almen, glaube am Freitag schon, fast mit einem Abflug da im oberen Streckenabschnitt. Genau an dem Sprung, glaube ich, wo der Sarasin sich letztes Jahr im Saisonfinish im Training verletzt hat. Und dann eben, da ist er ja quasi ein paar Wochen angeschlagen gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Das war auch, ja, hat gefährlich ausgeschaut. Generell, Fahrweise von Almen, puh. Ich will nichts heraufbeschwören. Ich sage nur, es schaut immer sehr, sehr riskant aus, sehr am Limit aus. Aber ja, bis jetzt kommt er ja damit glänzend zurecht und holt sich da am Samstag den Sieg in der Abfahrt. Ja. Und wir müssen eigentlich auch schon, ich meine, wenn du dir den Gesamtweltcup anschaust, es sind noch 6 Rennen offen. Ja, und Marco Odermatt hat 570 Punkte Vorsprung auf Henrik Christoffersen. Also da kann man ihm eigentlich auch schon längst gratulieren. Henrik Christoffersen wird keine Abfahrt mehr fahren am
Nein.
Schluss. Ja, das ist also auch schon durch. Bisschen schade, finde ich, ja, dass es doch so früh auch schon vorbei ist. Gut, wir haben da noch 2 Stationen quasi jetzt, aber auch eben in den Disziplinen. In der Abfahrt, ja, da haben wir noch ein Gap von ca. 80 Punkten zwischen Franjo van Almen und Marco Odermatt. Gibt es noch bei einer verbleibenden Abfahrt ja ein bisschen was von Spannung, aber die größere Spannung ist ganz klar noch bei Riesenslalom und Slalom. Und wir kommen dann später dazu, sowieso bei den Frauen, alle 4 Disziplinenwertungen noch extrem knapp und darauf wird jetzt persönlich, sage ich aus meiner Warte, mein Fokus drauf liegen. Ja, da schaue ich einfach extrem gern drauf. Ja, aber gut, wir haben noch ein Technikwochenende jetzt in Havel zum ersten Mal.
Ja,
Genau.
und da wird's in Richtung Riesenslalom.
Genau.
Das wird schon nochmal eine Herausforderung. Also gerade für Odermatt auch. Er ist jetzt 41 Punkte sind's vor Henrik Christoffersen, dem Meister des Frühlingsschnees. Ja, also wenn Christoffersen in Hafjell zu Hause vorlegt, dann haben wir in in Sun Valley, nicht Snow
Ja,
Valley, in
genau.
Sun Valley, hätten wir einen richtig krassen Fight um diese kleine Kugel. Und das wäre eine schöne Geschichte. Nicht nur für die Christoffersen-Army, ich glaube, spannungsbogentechnisch, wenn wir zum Saisonfinale gehen, wäre das schon nochmal eine ganz coole Geschichte. Weil, wie du sagst, also Abfahrt müsste alles zusammenkommen. Also müsste Odermatt eigentlich ausscheiden und Van Almen gewinnen. Das wäre so mit die einzige Konstellation. Also Van Almen muss glaube ich, sogar gewinnen. Es sind über 80 Punkte, wenn ich es richtig im
Ja.
Kopf habe. Und
Ja, 83 Punkte, genau.
das für Platz 2 80 Punkte gibt und
Genau.
dahinter natürlich weniger, muss Van Almen gewinnen. So. Und deswegen, ja, Slalom wird eh heiß, aber das haben wir ja gefühlt in jedem Jahr, dass dieses Feld so ausgeglichen ist, dass die Kugel sich da am Ende entscheidet. Und wenn wir da dann noch eine zweite wirklich krasse Entscheidung hätten, wo es eng wird, mit Odermatt gegen Christoffersen, ach da, hey, da hätten wir
Da
doch
hast du
Bock
schon
drauf.
Bock drauf, gell?
Ah,
Ja,
mega, ja,
aber
mega.
Wahnsinn. Also, dass der Christoffersen vielleicht jetzt doch mit zwei Kugeln rausgeht aus der Saison, das wäre schon arg, ja.
Da reißt man die Podcast-Bude ab hier, ey.
Ja. Ganz kurz noch zum ÖSV, wartet weiterhin auf einen Sieg bei den Männern in dieser Saison. Das zieht sich halt jetzt immer weiter, ja. An dem Wochenende ist ja wirklich sehr, sehr wenig gegangen. Kriechmeier als Fünfter, gut 2 Hundertstel haben aufs Podest gefehlt im Super-G am Sonntag, aber Freitag, Samstag in den beiden Abfahrten jeweils Platz 9 als Bestes. Also ja, die sind weit davon entfernt von einem Sieg, finde ich. Da ist eher noch wahrscheinlicher, dass im Slalom was aufgeht, finde ich. Aber so wie ihn Vincent Griechmeier kennt, wird er mich Lügen strafen und dann beim Saisonfinale, wie er das, glaube ich, schon dreimal in seiner Karriere gemacht hat, beim Saisonfinale dann einen Sieg einfahren. Der ist eben irgendwie ein Spezialist auch dafür, für diese Finalrennen. Ja. Gibt es noch einen Satz zu den Deutschen zu sagen von diesem Wochenende?
Ja, es gibt sogar mehrere Sätze.
Ja.
Hey, wir haben es geschafft, nachdem letztes Jahr kein Deutscher beim Saisonfinale im Speed mit dabei war,
Ah, ja.
Ist Romit Baumann als 25.
Gerade so
gerade
reingerutscht, ja,
so
Wahnsinn.
reingerutscht. Aber es haben ja die Juniorenweltmeister einen Startplatz beim Saisonfinale im Weltcup.
Kommen die aus
Und
Deutschland, oder
jetzt.
was?
Und das war auch eine Geschichte, also eigentlich rein ergebnistechnisch eine Katastrophe, dass wir die letzte Folge nicht aufgenommen
Ja,
haben.
sicher.
Ja,
Aber das
also
passiert dann immer genau da, wo es halt dann
so ist
nicht
es,
geht.
so ist es.
Ja.
Weil wir hatten es auch, um Transparenz hier zu schaffen, wir hatten das vorher festgelegt. So, hey, Lukas in Hamburg, der besoffene Elefant zieht durch Rosenheim. Ja, lassen wir es mal ausfallen in der Woche. Und dann, klar. Christoffersen schon erwähnt, Emma Eicher gewinnt ihr erstes Weltcuprennen und wir haben einen Juniorenweltmeister in der Abfahrt und einen Juniorenweltmeister im Super-G aus Deutschland. Felix Rösle gewinnt die Abfahrt, Benno Brandis gewinnt den Super-G. Ist ja für diesen Verband
Ehrlich,
sensationell, weil eben gerade sich diese alte Generation Speed mit Dresen, mit Ferstl, Baumann, ist ja noch offen, ob er überhaupt fährt nächste Saison. Andy Sanders hat ein hohes Alter. Wir haben hier auch über seine gesundheitlichen Probleme gesprochen. Das heißt, diese in Anführungsstrichen goldene Generation, aber für ein deutsches Abfahrtsteam war es eine bemerkenswert gute Generation, die löst sich gerade auf. Und wenn du dann siehst, klar, Juniorenerfolge sind immer nur Zwischenschritte. Weil du fährst in einer gewissen Altersstruktur und bist in diesem engmaschigen Alterssegment der Beste. Wenn du aber im Weltcup fährst, fährst du ja gegen eigentlich alle Altersstrukturen. Und dann bist du als Juniorenweltmeister nur einer von vielen. Deswegen sind Erfolge im Juniorenbereich Zwischenschritte. Aber sie zeigen, dass du was kannst, dass der Verband funktioniert, da Dinge richtig macht. Perspektivisch natürlich auch, um Gelder zu generieren, über Sponsoren kann man sagen, Leute, da kommt schon was nach. Also wir reden hier über eine extrem talentierte Generation, die aber irgendwann den Übergang dann auch schaffen muss. Wie es bei einem Louis Vogt leider in dieser Saison zum Beispiel nicht funktioniert hat. So, und deswegen ist es natürlich erstmal extrem erfreulich, dass es diese Erfolge gibt. Aber sie sind Zwischenschritte und ob sie Sun Valley dann fahren, ich hoffe, dass man sie mitnimmt, ist halt eine andere Ausgangslage. Wenn das Saisonfinale
Ja, stimmt.
in Europa wäre, würde sich die Frage nicht stellen. Aber was Kosten und so weiter angeht, da nach Sun Valley für ein Rennen, die dahin zu bringen, ich weiß es nicht, ob man es tun wird. Ich hoffe es, der Flieger geht sowieso. Ja, da ist es vielleicht sogar. Könnte das Argument sein, mit der Baumann ist sowieso dabei. Dann setzen wir die zwei, da gibt es in der Holzklasse noch zwei Plätze. Ja, da sitzt der Baumann in der Mitte, Rösle links, Brandis rechts, nimmt sie halt mit. So. Deswegen, ich hoffe es und fände ich cool zu sehen. Aber natürlich für einen deutschen Skiverband. Ja, wir sind ja nicht gesegnet. Emma Eichers Sieg war der erste Weltcupsieg für Deutschland in dieser Saison. Und der kam extrem überraschend, weil sie hatte nicht angeschrieben im Weltcup in der Abfahrt. Der Stern ging mehr oder weniger bei der WM auf, was den Speed angeht. Und dann kommt am Ende der Sieg bei rum. Und dass man dann sowas natürlich sehr, sehr positiv auf ein in Summe schwieriges Jahr doch sehen kann, ist cool. Also es war mehr als ein Satz, aber wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, dass es auch aus Deutschland mal schöne News gibt und mal schauen, ob die mit dabei sind. Super-G hat's keiner geschafft. Also da ist Romit Baumann 28. Da ist es sich nicht ausgegangen. Oder wäre es ja die Ironie der Geschichte, dass der junge Benno Brandis die deutschen Fahnen da vertritt, wäre schon ein witziges Bild.
Wenn wir jetzt schon in Quittfeld sind und beim DSV nochmal zur Emma Eicher, dass die jetzt wirklich den ersten Sieg einfährt. Ja, man hat Anzeichen gesehen. Irgendwie diese WM, das war schon spannend. Da habe ich auch bei den deutschen Kollegen, die dort waren, irgendwie so das Gefühl gehabt, hey, die glauben, also Journalisten, Journalistinnen, die haben quasi in Saalbach auch den Glauben gewonnen dran, dass das wirklich funktionieren könnte, dieses Aufbauen hin zu einer kompletten Allrounderin, weil sie ja wirklich dort, gut, je länger die WM gedauert hat, vielleicht nicht, aber sie war ja wirklich stark dort. Und jetzt Quittfeld dürfte ihr schon ihrer Fahrweise sehr entgegenkommen, hat ja schon in der ersten Abfahrt das Podest erreicht. Da war ich auch überrascht, wie viele auch auf Instagram sich mit ihr mitgefreut haben. Also das war schon sehr beeindruckend. Irgendwie, ja, es ist halt ihr erster Podestplatz und natürlich kann man den feiern, aber es war ja irgendwie vom ganzen Weltcup ist mir aufgefallen, gab es da unterschiedliche Gratulantinnen. Das war schon bemerkenswert und sehr cool zu sehen. Und dann setzt sie am nächsten Tag an drauf und gewinnt das Rennen. Also das war sehr herrlich. Was sind noch deine Eindrücke zur Emma?
Ja, auch wie du sagst, auch aus jeder Altersstruktur, aus allen möglichen Nationalitäten und frühere Weggefährten und jetzige. Und sie sagt ja selber immer mit Interviews, Skifahren kann ich besser und es macht mir mehr Spaß. Und dieser Aufbau, über den wir immer sprechen, den der Damencoach Andreas Puelacher auch immer wieder erwähnt, dass sie dieses massive Pensum so lang machen, wie es die Emma selber will. Und sie will es ja. Frage an Emma Eicher, was ist deine Lieblingsdisziplin? Alle. Ja,
Geil,
dann stehst du da als Journalist und denkst so, okay, das Mädel hat mich jetzt richtig eingesagt. Ja,
geil.
also
Ja,
kann ich meinen
stimmt.
Fragenzettel nehmen und weg damit.
Ja.
Und sie sagen, dass dieser Aufbau eigentlich im größeren Sinne als Training zu verstehen ist. Das heißt, jeden Rennkilometer, den du sammelst, ist eigentlich Trainingsprogramm. Statt die rauszunehmen aus den bestimmten Wochenenden, sagt man halt, okay, dein Training besteht heute aus, du fährst Weltcuprennen. Und solange das der Körper mitmacht und solange sie das will, will man das so auch im Endeffekt praktizieren und umsetzen. Und dann kann dieser Plan durchaus funktionieren. Jetzt weiß ich, es gibt Leute da draußen, die sagen, ach, ich spule mal ein paar Folgen zurück. Da hat der Tobias Ruf aber ganz anders drüber geredet. Aber wie soll ich denn drüber sprechen, wenn ich sehe, sie fällt in jedem zweiten Rennen aus? Sie hat im Abfahrtsweltcup nie angeschrieben. Was soll ich dann sagen? Soll ich sagen, ach, klasse, das geht ja alles auf, das ist alles toll. Die machen das genau richtig. Ja, ich weiß. Es ist ja unsere Aufgabe. Wir müssen uns das anschauen und als Journalisten einordnen, was denken wir denn darüber? Und ich kann jetzt sagen, juhu, tralala, 13 DNFs. Klasse, ihr macht alles richtig. Dass ich da irgendwann mal frage, Leute, seid ihr denn eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Das ist meiner Meinung nach legitim. Aber sie bleiben sich treu und haben mir unisono vor der Saison, jetzt auch während der Saison, gesagt, das ist unser Weg. Und der Weg braucht einfach Zeit. Und Stand jetzt sind sie mit ihrem Weg auf dem richtigen Weg. Und das zu sehen, dass es in der Abfahrt so aufgeht und so funktioniert, ist schon echt der Wahnsinn. Und auch der Fakt, dass ihre zwei stärksten Disziplinen derzeit die Abfahrt und das Slalom ist, ist in der heutigen Zeit außergewöhnlich. Weil du siehst es ja, über wen reden wir denn? Über so Ausnahmekönner wie Odermatt oder nachher über Brignone, gut Berami und so weiter. Da oder auch Schifrin geht jetzt in diese Richtung. Und da fehlt immer eine Außendisziplin. Da fehlt ein Flügel, entweder der Abfahrtsflügel oder der Slalomflügel. Und da mitten liegt das Sandwich, da hast du einige drin, die in diesem Sandwich sich bewegen, mit einem Ausschlag nach links oder nach rechts. Und dass das ihre stärksten Bereiche sind, das ist außergewöhnlich und das spricht dann auch für das große Ziel, das man hat, dass man mit ihr den Gesamtweltcup angreifen will. Und die Tür wird aufgehen. Eine Federica Brignone wird nicht mehr lange fahren, qua Alter. Eine Lara Gut-Behrami sagt ja eigentlich jedes Jahr, es ist Feierabend, bleibt dann doch, aber auch da nach Cortina, denke ich, geht es zu Ende. Eine Michaela Schifrin kann zwar qua Alter noch länger fahren, aber ich glaube, sie wird sehr dosieren. Man merkt es ja jetzt auch schon. Und dieses Thema Gesamtweltcup, ja, dann steht da halt die achte, neunte, zehnte große Kugel. Die ganzen Rekorde hat sie eh reingepackt. Ist ja jetzt wieder ein neuer dazugekommen. 156. Podium, wieder mal Rekord. Danke, abgehakt. Das heißt, da geht irgendwann eine Türe auf. Und wenn du dann so jung bist, so erfahren schon bist, da sind wir wieder bei den Trainingskilometern, dann ist das tatsächlich eine Chance.
Ja, voll. Srinka Jutic, dann in Zukunft, gibt es dann das Duell Eicher-Jutic um einen Gesamtweltcup?
Und Lara Kulturi.
Ja, Lara Kulturi, stimmt, ja. Ich
Viel mehr
finde
fallen, viel mehr fallen mir aber jetzt auf den ersten Blick nicht ein.
Langfristig sowieso nicht, aber kurzfristig, ich glaube, Sofia Gocha holt sich nächstes Jahr diesen
Okay.
Gesamtweltcup. Ja. Aber gut, weil.
Sind wir schon nächstes Jahr?
Ja. Na, also ich finde das voll spannend, was die macht und wie sie die jetzt im Riesenstall macht, da, obwohl sie jetzt
Ja,
ausgeschieden
das.
ist in Ore, aber Wahnsinn, wie sich die auch wieder da als Podestkandidatin entwickelt hat und dann hat sie drei Disziplinen und dann, ja, ist irre. Na. Ja, wir bleiben in Skandinavien und schauen nach Ore. Und ich muss reden über diesen ÖSV-Doppelsieg, den wir haben vor der Sendung schon kurz geredet, den wir alle kommen sehen haben. Kathi Truppe
Absolut.
gewinnt, ja. Es ist Kathi Truppe, die diesen Sieg einfährt und nicht Kathi Lienzberger. Herrlich. Na, ich finde Kathi Truppe so spannend, weil sie das Herz auf der Zunge trägt. Das muss man schon sagen. Die ist immer wieder für einen guten Spruch zu haben. Ich kann mich erinnern, sie hat irgendwie erzählt, im Herbst jetzt einmal, ich bin gefahren wie ein Bleistift. Nein, in Levi, genau war das. Ich bin runtergefahren wie ein Bleistift. Herrlich. Also sie findet da auch Sprachbilder ganz, ganz toll. Und dass es ihr da so aufgeht. Also ja, bei der WM war sie schon stark, hat ja Bronze geholt in dieser Teamkombi. Dann im ersten Durchgang vom Spezialslalom auch gut unterwegs. Da hat sich schon ein bisschen angedeutet. Und ich schaue mir da diesen Slalom an, den zweiten Durchgang, bin wirklich klassisch Sonntag auf der Couch gelegen und dann schneit es da in Ore und ich denke mir, pff, ja, okay, naja, na sicher, schauen wir es uns an, ja, aber ist Schiffer entführt nach dem ersten, ganz ehrlich, ja. Rast ist nicht fit, Jutic ist irgendwie, findet den Mojo nicht, naja, was soll da passieren? Und dann kommt die Kathi Truppe, okay, ja, die war ja nach dem ersten Lauf schon Sechste. Und dann, okay, geht sie in Führung, ma, die freut sich wirklich super, wie sie da rausgeht. Aber ja, ich meine, von sechs, ja, okay. Und dann, na warte mal, dann kommt der Läuferin für Läuferin, warte mal, okay, jetzt Podest, das wäre ja schon irre für Kathi Truppe, ja, super. Dann war das mal fix und dann, naja, aber wenn jetzt die oben sind, wenn jetzt die Schifferin auch irgendwie einbremst und dann war schon dieses Loch da drin auf dieser Welle, also es war ja wirklich grauselig zum Fahren und die Spuren immer tiefer und dann, ja, gibt's keine mehr, die sie einholt. Herrlich. Also ja, ich habe mich wirklich sehr gefreut mit Katharina Truppe. Ich hab die irgendwie sehr gern, rede auch gern mit ihr. Die sagt, was sie sich denkt. Herrlich, ja. Und dann, dass Katharina Lienzberger Zweite wird. Ein Doppelsieg, den es seit Ewigkeiten nicht mehr gegeben hat. Ich habe gesehen, Katrin Zettel vor Malis Marlies Reich oder Marlies Schild vielleicht damals auch noch. Also es ist schon eine Zeit her, dass das im Slalom einmal der Fall war, ein Doppelsieg für den ÖSV. Natürlich herrlich. Sehr spezielles Rennen natürlich mit dem Schneefall und so weiter. Klar, es kann bei den nächsten Stationen schon wieder ganz anders ausschauen, aber ich freue mich schon, dass es ihr auch einmal wirklich aufgegangen ist, der Kathi Truppe, in ihrer gesamten Karriere. Und du hast es ja schon gesagt, am Tag davor ist sie in Riesenslalom gefahren und hat gesagt, so, aber jetzt den Deckel wirklich endgültig drauf, weil ich fahre da zwar immer mit ganz hoher Startnummer und probiere es, und das habe ich jetzt einen Winter lang gemacht, aber ich komme da nicht in die Punkteränge, ich kann mir diese Startnummer nicht verbessern, ich lasse das lieber bleiben. Und ja, plötzlich am Tag danach, als ob das quasi die Initialzündung war und als ob das irgendwie genau der richtige Entscheid war, den sie gebraucht hat, gewinnt sie da das Rennen. Na, ich war ziemlich begeistert am Sonntag dann. Na, hat mir sehr gefallen. Und am Samstag, ja, eine weitere Machtdemonstration, würde ich fast meinen, von der Federica Brignone, weil sie mit zweimal Laufbestzeit mal wieder einen Riesenslalom gewinnt. Also die hat es jetzt echt geschafft, in diesem Winter fünfmal zu gewinnen und dreimal, glaube ich, auszufallen und dann dadurch noch immer in der Wertung hinter der Alice Robinson zu liegen um 20 Punkte. Also das wird ein sehr cooler Showdown dann beim Saisonfinale. Im 9. von 9 Rennen wird das entschieden. So wie, ja, so wie jede Disziplin. Ich habe sie schon angedeutet. Im Slalom haben wir auch jetzt. Da haben wir jetzt 100, genau, innerhalb von 100 Punkten haben wir 4 Läuferinnen. Also beim letzten Slalom, Srinjah Jurtić führt jetzt diese Slalomwertung weiterhin an. Kamil Rast, Katharina Lienzberger und Wendy Holdener haben alle die Chance auf diese Kristallkugel. Michaela Schifrin ist da schon zu weit entfernt und knapp nicht drin auch die Lena Dürr in diesen 100 Punkten. Ja, zu Ore, was fällt dir da als erstes ein? Worüber willst du noch detaillierter reden?
Ja, du hast eigentlich schon sehr viel gesagt. Natürlich ein ganz spezielles Rennen mit diesem Aquaplaning. Hat Tobias Barner, sorry, im ersten gesagt,
Also,
der Kommentator, an diese Pfütze. Also das war ja schon richtig krass, das zu sehen und wie man mit solchen Bedingungen dann auch umgehen muss. Extrem spannend zu sehen und ja, wie du es angesprochen hast. Also ich freue mich mega auf das, was sich daraus jetzt ergeben und entwickelt hat, im Hinblick auf Sun Valley, auf das Saisonfinale, weil die Abstände sind natürlich also sensationell. Und was Brignone hier seit Wochen im Riesenslalom veranstaltet, das ist schon echt brutal. Also diese Abstände und bei Wind und Wetter. Und in Sestriere, sie ist eigentlich krank, eigentlich muss sie sich da aus dem Bett quälen, aber sagt, hey, es ist zu Hause in meiner Heimat. Ich will die Fans auch nicht enttäuschen. Na, wurscht, okay. Fahren wir mal Riesenslalom, gewinnen wieder mit einem haushohen Vorsprung. Und die Robinson ist hartnäckig, ohne Ende, fährt eine wirklich klasse Saison. Aber am Ende steht 1,36 wieder mal. Und das bei diesen Verhältnissen auch. Also, woher kommt das denn, dass die Brignone plötzlich so gut ist? Konstant so gut ist. Ich meine, bin wieder bei Kalenderjahr. Auch sie ist ja eine, ja, die wir wirklich sehr, sehr lange sehen und die immer wieder Erfolge einfährt. Aber diese krasse Konstanz und im Riesenslalom diese Dominanz, weil da fahren ja keine Nasenbohrerinnen gegen sie. Es sind richtig gute Kontrahentinnen mit dabei. Aber die zerlegt die in einer Manier, wie wir es von Gotcha in der Abfahrtsphase hatten, wie wir es von Schifrin Vlhová in Slalomphasen hatten, wie wir es Odermatt im Riesenslalom letztes Jahr hatten. Das ist ja eigentlich ein Level, das sie erreicht, das wir von Odermatt aus dem letzten Jahr kannten, in eben dieser Disziplin Riesenslalom. Und es scheint zu sein, wenn du es kannst und dir wirklich alles aufgeht in so einer Phase, ist diese Disziplin irgendwie auch prädestiniert dafür, dass du die anderen dann sowas von zerlegst und es ist ja Wahnsinn. Also, und wie sie fährt, Mann. Wenn ich die Brignone sehe, denke ich, was ist denn mit dir? Und es ist am Limit, aber es ist irgendwie kontrolliert am Limit. Und das, Ist ein Wahnsinn. Und schau dir, du hast es gerade so en passant ein bisschen gesagt, was die für eine Saison fahren kann. Also den Gesamtweltcup wird sie sich holen. Ich denke, da sind wir uns einig.
Genau, ja.
Selbst Lara Gut-Behrami, die hat wirklich, war, glaube ich, letzte Woche auch gesagt, nein, sie ist eigentlich nicht mit sich zufrieden. Sie macht in eigentlich jedem Rennen Minimum einen großen Fehler. Und sie hat da wirklich sehr enttäuscht gewirkt und fand ich trotzdem gut, wie offen und ehrlich sie da auch transparenzhalber die Dinge nicht schönredet, weil das ist ja im Sport auch eine Disziplin, die sehr, sehr viele sehr gut können. So gut wie Brignone Riesenslalom fährt, können andere Dinge schönreden. Und da ist sie aber weit von entfernt, weil sie ist ja Zweite im Gesamtweltcup. So. Da wird man jetzt auf den ersten Blick nicht denken, so, wenn man das ihr vorher gesagt hätte, hätte sie gesagt, ja, ich unterschreibe das mal. Aber na, sie ist offen und ehrlich und gesteht sich das ein und ja, ist da nicht zufrieden. Und ja, Gesamtweltcup, den kannst du abhaken und eine Brignone hat 200 Punkte weniger als ein Odermatt. So. Das heißt, auf welchem Level sie ist, ist ja wirklich unglaublich. Und die kann, sie ist erst im Gesamtweltcup, sie ist erst in der Abfahrt, zweite im Riesenslalom, zweite im Super-G. Die kann, wenn jetzt das Wochenende in La Tuy entsprechend gut läuft, da haben wir noch Speedrennen. Das heißt, da ist sie noch zurück. Wenn sie die Serie im Riesenslalom hält, sie ist 20 Punkte hinter Robins. Heißt, so will es ja momentan das Alpingesetz, den Riesenslalom gewinnt Brignone vor Robinson.
Ja.
Sind die Punkte gleich, dann geht es nach Saisonsiegen, da ist Brignone vor Robinson. Heißt, wenn jetzt in Frankreich das gut läuft, im Speed,
Italien, ja.
Italien,
Ja,
und sie dann nach San Valley geht und dort gut zurechtkommt, kann sie alles holen, indem sie gestartet ist. Und das wäre richtig krass. So wie sie in Form ist, so wie die Konstellation steht, kann es der unglaubliche Winter der Federica Brignone werden.
Ja, 36 Weltcupsieger hat die jetzt schon eingefahren, den ersten schon vor 10 Jahren in Sölden, 2015.
Ja, Kalenderjahr, siehst du,
Genau. Ja.
ein Kalenderjahr weniger
Jetzt
als
schaue ich mal, ob
eine.
das so ist. 15, 16, 17, ja, 18, 19, 20, 21. Ja, in jedem Kalenderjahr. Bei ihr reden wir da nicht. Gut, dass wir jetzt drüber reden, ja, wirklich. Also
Schau,
absolut seit
schau.
2015, also in 11 Jahren in Folge, 15 bis 25, ja. Genau,
Und ich
na?
möchte dann behaupten, gut, Schifrin wahrscheinlich auch jedes Kalenderjahr, sagt der Henrik Christoffersen immer.
Ja.
Aber das sieht man
Live-Recherche, pass auf, ja, das kriegen wir hin.
Live-Recherche.
Seit 2012, ja, seit
Oh, dann.
2012 natürlich, ja,
Ja,
klar.
gut. Jetzt hatte ich gehofft, dass wenigstens, dass wir von den Aktiven einen Rekord Richtung Christoffersen schieben können, aber die Schifrin gönnt einem nichts.
Seit
Ja?
2012 schon. Naja, Wahnsinn.
Ja,
Ja,
Wahnsinn.
diese gute Form von Brignone sorgt auch dafür, dass in der Teamwertung der Frauen, jetzt sind wir natürlich schon sehr nischig, ja, aber Nationencup, Teamwertung Frauen, Italien liegt nur 7 Punkte hinter der Schweiz. Also wirklich, da ist extrem knappes Rennen, hab nachgeschaut. Italien hat das schon beim letzten Mal, wo Brignone den Gesamtweltcup gewonnen hat, beim ersten Mal, 2019, 2020, hat auch Italien schon diese Teamwertung gewonnen und 2016, 17 auch schon. Also mit einer richtig, richtig guten Brignone und einer richtig guten Goccia ist diese Teamwertung für Italien immer wieder drinnen. Ja? Und das wird auch
Aha.
noch eine spannende Wertung. Ne?
Aber ohne eigentlich eine Marta Bassino, die einen absoluten
Ja, schon.
Rückschritt macht hier gerade, die auf dem Weg war, wo wir über Thema, wer sind denn potenzielle Gesamtweltcup-Siegerinnen? Also Bassino vor 2 Jahren war es, aber Bassino aktuell ist es definitiv
Ja,
nicht.
voll.
Und dass das so dass diese Divergenz so auseinandergeht, wenn du mir gezeigt hättest vor 2 Jahren, ich habe hier den Gesamtweltcup und diese einzelnen Weltcups, da steht eine italienische Flagge, welche Fahrerin ist es? Hätte ich dir 100% gesagt, das ist Marta Bassino.
Ja, stimmt. Ja, hast recht.
So kann
Sehr
es gehen.
gut.
So kann es im
Ja,
Sport gehen. Das heißt natürlich, Brignone ist ja das Paradebeispiel, wobei sie immer schon sehr weit oben war, aber das muss bei Bassino noch lange nicht das Ende aller Tage sein. Aber da muss was passieren. Also da wird es, glaube ich, intern, merkt ja auch die ganze Körpersprache und dieses Unbeschwerte, was sie immer mitgebracht hat. Irgendwas stimmt da nicht, aber bin zu weit weg vom italienischen Team, als dass ich da mehr Infos hätte. Aber es, glaube ich, was wir uns, gerade wenn wir auch unsere Medientermine und so weiter immer machen, wenn wir mal die Gelegenheit haben, vielleicht mal nachzuhaken, ob es da tiefergehende Erklärungen dafür gibt, weil es sehr auffällig
Absolut,
ist.
ja. Was ich noch zu Ore sagen will, ja, so gut es im Slalom läuft für Kathi Liensperger und da fährt sie noch um die Kugel auch mit, so schlecht ist es im Riesenslalom, da hat sie auch das Saisonfinale verpasst als 29. in der Disziplinenwertung. Also das ist irgendwie schon ja, sehr bitter. Übrigens auch Franzi Kritsch in beiden Disziplinen da nicht dabei. Magst du noch einen Satz sagen zu Ore, einen abschließenden? Vielleicht hast du noch irgendwas zu Lena Dürr, wie ist es der gegangen? Ja.
Ja, bitter. Erster Durchgang war richtig gut. Zweiter Durchgang, sie hat echt mit den Bedingungen wirklich Probleme gehabt. Also sie war oben extrem stark im ersten und kommt da gleich rein und kassiert da gleich richtig Rückstand und hat es dann durch diese Matsch-Schnee-Regen-Geschicht hat es tatsächlich, na, hat es nicht runtergebracht. Also das Ergebnis spricht ja für sich, die schlechteste Laufzeit im zweiten Durchgang. Von denjenigen, die durchgekommen sind, es ist die schlechteste Zeit, die sie gefahren ist. Und dass das einer Lena Dürr passiert, da ging es los mit der Startnummer, dass sie oben schon die falsche Startnummer hatte und
Ja.
sich mit dem Edding die 7 da
Genau, genau.
aufgemalt hat. Ja, das heißt, das Ding war von oben weg zum Scheitern verurteilt. Und ich dachte so, boah, wenn sie das gewinnt, diese selbstgemalte Nummer, die hängt sie zu Hause auf, aber ich benutze es nicht mal mehr, um die Toilette zu putzen. Also,
Ja, stimmt.
aber Mai, in Richtung Sun Valley jetzt dieser zweite Platz im ersten Lauf, siebter Gesamtplatz, okay, in dem Rennen, könnte schlechter sein. Und ja, gut, schauen wir mal, wie die Saison endet. Insgesamt kann sie doch, denke ich, wieder ein ganz positives Fazit ziehen und bin mir sehr sicher, dass sie in Sun Valley Riesenslalom fährt sie jetzt ja auch wieder regelmäßig.
Ja,
Also
wahnsinnig gut.
hat sie auch hier gemacht, muss ich sie echt mal fragen, wie es da in der nächsten Saison ausschaut. Und deswegen, jo, okay. Und bei Emma war es halt wieder ein schwieriges Wochenende. Also da sieht man, dass der Weg, den ich vorhin noch sehr, sehr positiv, der auch positiv ist, aber es geht nichts von selber. Und
Ja,
deswegen, ja, okay.
genau. Ausfall im Slalom, ja. Genau. Wir haben noch ein paar News. Cyprien Sarrazin haben wir sprechen gesehen. Es geht ihm besser. Er hat noch eine Doppelsicht. Er sieht noch Dinge doppelt. Aber das ist quasi das einzige Problem, das er aktuell noch hat. Und er soll jetzt demnächst eine Brille bekommen, mit dem er auch dieses Problem mal in den Griff bekommt. Und der Rest ist alles wieder gut. Er hat gesagt, ja, er wird auf jeden Fall wieder Skifahren. Ob er Rennen fährt, weiß er nicht. Kann er überhaupt nicht sagen. Aber das freut mich schon, dass man den zumindest wirklich, dass es wirklich bergauf geht. Ein anderer Franzose, ein Favorite von unserem Podcast, der Panther, der hat erzählt, Alexis Pointereau, dass er auch zurückkommen wird und will, aber er wird wohl nur noch Riesenslalom fahren. Also er hat gesagt, mit den Startnummern in den Disziplinen Abfahrt Super-G, da ist er jetzt zu weit draußen, das tut er sich quasi nicht mehr an, dass er sich da nochmal verbessert und dann mit guter Startnummer irgendwie mitkämpft. Ja, er wird da wahrscheinlich den Riesenslalom im Fokus haben und ja, dann ist Cortina das große Ziel. Oder Tobias, er hört jetzt auf, macht 2 Jahre Pause und kommt mit der Startnummer 31 in den Speedrennen auch wieder zurück. Ja? Na, als Gesamtweltcup-Sieger könnte er das ja tun. Aber ja, also das ist sein Plan. Aber gut zu hören, dass wir ihn nochmal auch Rennen fahren sehen werden. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Die Rennen auf der Streif in Kitzbühel, gab es Europacup-Rennen der Frauen. Das will ich natürlich deswegen erwähnen, weil es einen Vierfachsieg und einen Dreifachsieg des ÖSV gegeben hat. ja, also, na, aber war cool. Es hat sogar der Spartensender ORF Sport Plus hat das übertragen natürlich. Also ja, gut inszeniert, aber sehr cool. Also ja, es waren zwei Super-Gs. Ja. War cool zu sehen auf jeden Fall. Und Elena Stoffel hat ihre Karriere beendet, Slalom-Spezialistin, fünfmal in die Top 15 gefahren in ihrer Karriere in 64 Weltcuprennen. Und jetzt will sie den Bachelorabschluss in der Betriebswirtschaftslehre hinter sich bringen. Das ist jetzt ihr nächstes Ziel. Tobias, hast du einen Felix der Woche? Was ist dir aufgefallen? Was ist vom Gespräch gewesen, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben?
Ich habe einen Charles Gamel Senior, heißt der gute
Okay.
Mann. Er ist 22 Jahre alt.
Ja.
Bei der Abfahrt von Kvitfjell hat er debütiert im alpinen Skiweltcup und
Ah ja.
Monsieur, so kann man mal auf der großen Bühne erscheinen. Machst deine erste Abfahrt und wirst gleich zum viralen Hit, ja,
Ja.
weil ihr werdet sicher alle gesehen haben, also, was ist mit ihm? Ja, er geht in die Kurve, er fällt auf den Rücken und dreht sich einmal und fährt dann. Steht wieder. Also
Steht wieder.
er kann das Rennen nicht beenden, aber er landet auf dem Rücken und fährt dann einfach weiter. Macht die Luftrolle und ja, also nichts, was wir nicht sehen in diesem Sport.
Ja.
Also wir haben 360 oder wie es heißt gesehen und alles Mögliche und
Ja.
er denkt sich, ist ja die Frage, ist das kalkuliert, um zu sagen, so, hey, ich habe was, vielleicht hat er das ja trainiert. Ja.
Ja, kann sein,
Ja,
gell? Ja.
das wäre aber der Scoop des Jahres, ey, zu sagen, hey, ich habe jetzt 5 Jahre nur darauf hingearbeitet, dass ich diesen Move zeige. Und ja, er hat es nicht nur in diese Sendung geschafft, sondern ist damit viral gegangen. Deswegen ein prädestinierter Felix der Woche.
Und du meinst, der französische Verband hat sie vertan, hat unabsichtlich für einen Skiweltcup nominiert und nicht für die X Games. ja, ne?
Ja, und der französische Verband, dem geht's leistungsmäßig eh nicht so gut,
Ja,
ja. Wir haben schon
voll.
über die WM gesprochen, die sehr dürftig war ohne Medaille. Hat er sich gedacht, komm, irgendeinen müssen wir noch rausholen. Dann haben sie den Mr. X Games rausgezogen und der hat geliefert.
Mein Felix der Woche geht an the best of the rest, würde ich jetzt mal sagen, im Abfahrtsweltcup. Da führen drei Schweizer, Odermatt, von Almen und Monet. Also bitte nicht nachschauen, Tobias, wenn du raten müsstest, wer ist der beste Nicht-Schweizer im Abfahrtsweltcup? Er
Boah.
kratzt sich auf der Stirn.
Boah, das ist schwer.
Ja.
Crawford?
Crawford ist
Oder?
Fünfter, aber gefällt mir sehr gut.
Okay.
Ja.
Aber Miha Robert kann es nicht sein,
Oh
oder?
ja, er ist
Er ist
es. Er ist
es.
es
Ohne
natürlich.
Scheiß.
Michael Robert, na
Alter.
sicher, sicher.
Ja.
Jetzt auch wieder am Wochenende Dritter geworden im Super-G, Vierter in der Abfahrt am Samstag. Ja, also der Slowene, eine herrliche Saison hat er, also wirklich, auch im Gesamtweltcup Platz 14 immerhin als Speed-Spezialist. Und er ist Vierter, ganz knapp hinter Alexis Monet. Ich würde ihm da noch wünschen, dass er in die Top 3 reinrutscht, weil er wirklich, kann mich erinnern, eben in Beaver Creek hat das schon begonnen, da ist er Trainingsbestzeit gefahren, dann ist er da Dritter geworden in der ersten Abfahrt. Ja, und er zieht das durch, also bemerkenswerte Saison und den will ich da hiermit noch ein bisschen hochleben lassen. Best of the rest hinter diesem Wahnsinns-Schweizer Team. Ja, das soll es gewesen sein für diese Woche. Am Wochenende, am kommenden, stehen wieder fünf Rennen an. Wir schauen sie natürlich alle und reden dann wieder drüber. Anfang der nächsten Woche. Tobias, vielen Dank dir für diese schöne
Ebenso.
Ausgabe. Vielen Dank an alle, die uns bis hierhin zugehört haben. Macht's gut, wir wünschen euch eine schöne Woche, und ja, würden uns freuen, wenn ihr uns nächste Woche wieder zuhört. Bis dahin, Servus.